Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie am Freitagabend dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
Der Bundesfinanzminister AD Christian Lindner kommentiert heute online von der Seitenlinie: Keine eigene Mehrheit, aber jetzt zwei Kanzlerkandidaten in der Regierung. Ein Seitenhieb auf die im Bundestag übrig gebliebene Minderheitsregierung von SPD und Grünen. Scholz will auch nach einer Neuwahl Kanzler sein und Habeck hat heute verkündet, Kanzler werden zu wollen. Beide sind weit entfernt von einer Kanzlermehrheit. Die SPD steht im ARD-Deutschland-Trend bei 16%, die Grünen stehen bei 12%. Womöglich hätten beide Parteien daher gerne mehr Zeit, um bis zum Wahltag aufzuholen. Doch der Druck wächst, dass es einen früheren Neustart gibt. Und nun zeigt sich auch der Kanzler offen dafür. Oliver Sallet.
Ein fester Händedruck zur Begrüßung. Die Mittelstandsunion feiert Schlachteessen im thüringischen Birkungen und freut sich, dass ihr Besuch aus Berlin Druck auf die Bundesregierung macht. CDU-Chef und designierter Kanzlerkandidat Merz fordert Neuwahlen schon im Januar. Bundeskanzler Scholz beim EU-Gipfel in Budapest will erst im März wählen lassen. Heute Nachmittag deutet er an, er sei verhandlungsbereit, allerdings nicht ohne Forderungen.
Es wäre gut, wenn nun im Bundestag unter den demokratischen Fraktionen eine Verständigung darüber erreicht wird, welche Gesetze noch in diesem Jahr beschlossen werden können. Diese Verständigung könnte dann auch die Frage beantworten, welcher Zeitpunkt dann der richtige ist, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen.
Auch dort war die Frage nach dem Wann heute beherrschendes Thema. Die Opposition ganz einer Meinung, Neuwahlen so bald wie möglich. Die Union wirft dem Kanzler eine Verzögerungstaktik vor. Eine Zusammenarbeit sei mit ihr nicht machbar.
Wie kommen Sie auf die Idee, dass Sie in einer Zeit, wo Sie mit Mehrheitsregierung hier im Bundestag nichts auf die Reihe gekriegt haben, jetzt plötzlich ohne Mehrheit Gesetze bis zum Ende des Jahres durchsetzen wollen?
Die FDP jetzt in der Opposition schließt sich an.
Machen Sie den Weg frei für diese Entscheidung, indem der Bundeskanzler die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag stellt. Das muss doch jetzt die Entscheidung der Stunde sein.
Die SPD verteidigt da noch den Plan des Bundeskanzlers, das zur Neuwahl notwendige Misstrauensvotum erst im Januar zu stellen.
Niemand da draußen möchte, dass jemand an Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag an seinen Haustüren klingelt und Wahlkampf macht. Das wäre nämlich zukünftig übrigens immer so, obwohl ich schon sagen muss, dass der rote Nikolaus von den Bürgerinnen und Bürgern gerne gesehen ist als der schwarze Knecht Ruprecht, der nur Sozialkürzungen und Leistungskürzungen mit sich bringt.
Bedenken vor einem zu frühen Wahltermin kommen jetzt auch von der Bundeswahlleiterin. Aus organisatorischen Gründen sei eine Neuwahl im Januar oder Februar riskant. Sie warnt,
dass es auch viele Aktivitäten gibt, die im Vorfeld gestartet werden müssen, die auch Zeit und Ressourcen binden. Und insbesondere ist es eine große Herausforderung in der heutigen Zeit, wirklich das Papier zu beschaffen und die Druckaufträge durchzuführen.
Egal, wann der Termin stattfindet, ein weiterer Bewerber hat seinen Hut jetzt in den Ring geworfen. Den Aufschlag machte Wirtschaftsminister Habeck gestern Abend mit einer Rückkehr auf die Plattform X. Vom Küchentisch aus verkündet er heute Nachmittag seine Kanzlerkandidatur.
Ich bin bereit, meine Erfahrung, meine Kraft und meine Verantwortung anzubieten. Wenn Sie wollen, auch als Kanzler. Aber das ist nicht meine. Das ist Ihre Entscheidung.
Und die Entscheidung der Grünen, die ihm im November auf dem Parteitag zum Kandidaten wählen sollen. Ob er es überhaupt ins Kanzleramt schafft? Fraglich. In Umfragen steht die Partei bei 12%.
Der Wahlkampf ist also längst im Gange, nun auch mit einem grünen Kanzlerkandidaten. Am Abend konnte ich Robert Habeck dazu Fragen stellen, zugeschaltet aus Berlin. Guten Abend, Herr Habeck.
Guten Abend, Herr Fuest.
Kanzlerkandidat bei 12% in Umfragen. Ist das eigentlich nur symbolisch gemeint oder glauben Sie ernsthaft, eine Mehrheit zu erlangen, die Sie am Schluss zum Kanzler macht?
Ich glaube, dass die Umfragen die politische Diskussion der letzten 3 Jahre jetzt überhaupt nichts mehr für die Zukunft zu sagen hat. Das sind ja immer Abfragen unter den Bedingungen der Ampel gewesen, unter dem Streit der Ampel auf die Gegenwart und den gegenwärtigen Streit konzentriert. Und jetzt, ab diesen Tagen und diesen Wochen, geht es um die Zukunft. Das heißt, die ganze Stimmung im Land wird sich sehr schnell verändern und wir werden nach vorne gucken. Und dann ist alles möglich in alle Richtungen. Aber natürlich, das weiß ich, wir starten von denkbar schlechten Bedingungen aus. Die Umfragen sind schlecht. Es gibt einen großen Vertrauensverlust, auch in meine Person. Und
das heißt
alles,
aber,
was jetzt passiert ist, ist ein Arbeitsauftrag. Ja. Man muss sich das Vertrauen erarbeiten.
Herr Habeck, das heißt, Sie sehen eine reelle Chance. Wie viel Prozent? Was ist das Ziel für die Grünen?
Nein, so gehe ich da nicht dran. Ich möchte ein Angebot unterbreiten. Ich bin jetzt fast zehn Jahre lang Minister gewesen auf verschiedenen Ebenen. Ich war dicht an den großen Entscheidungen dran. Das ist ein Angebot, das nicht gedeckelt ist. Also ja, ich traue mir mehr Verantwortung zu, aber was daraus wird, das liegt nicht an mir. Das kann ich nicht entscheiden, ob das eine Kanzlerkandidatur ist oder keine.
Das aber die haben Sie doch ausgerufen. In Deutschland. Kanzlerkandidatur haben Sie ausgerufen, Sie möchten Kanzler werden. Dann setzen Sie, wenn Sie das so sagen, aber darauf, dass die Leute schnell vergessen und nach vorne schauen, wenn wir auf die Zahlen schauen, 83% zuletzt der Deutschen sind unzufrieden mit der Wirtschaftspolitik. Sie sind Wirtschaftsminister. Wie wollen Sie mit diesem Zeugnis jetzt Zugpferd für die Grünen sein?
Noch einmal, ich komme gleich zur Wirtschaftspolitik. Mir ist es aber ganz wichtig, das zu verstehen. In dieser Zeit muss jeder, der einen politischen Plan hat, der glaubt zu verstehen, was die Stunde geschlagen hat, sich prüfen, ob er ein Angebot machen will oder sie. Dieses Angebot lege ich vor. Ob es angenommen wird oder nicht, ob daraus eine ernsthafte Kandidatur auch für das Kanzleramt wird, liegt nicht an mir zu entscheiden, sondern das liegt an den Menschen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Deswegen, es geht nicht darum, was man will, sondern was man anbietet und was angenommen wird. Und dass wir erst einmal reden müssen und einen Vertrauensraum wiederherstellen. Ich will es mir erarbeiten und nicht behaupten, das ist jetzt so.
Aber was die Wirtschaft angeht. Nennen wir Sie ab heute Kanzlerkandidat oder nicht?
Das dürfen Sie sich aussuchen. Ich bin bereit für alle Verantwortung, die mir anvertraut wird, aber die müssen mir die Menschen geben. Mhm. Das ist nicht an mir zu entscheiden, das liegt an den Bürgerinnen und Bürgern des Landes, was sie in mir oder in dem Angebot, das ich verkörpern kann, sehen. Wenn Sie wollen, sage ich was zur Wirtschaft, aber wir können darauf noch länger umreiten.
Genau, bleiben wir bei der Wirtschaft oder kommen wir zu der Wirtschaft. Sie sind, wie gesagt, Wirtschaftsminister und der deutschen Wirtschaft, so kann man es auch sagen, geht es heute schlechter als vor 3 Jahren. Das merken viele Menschen und so, das zeigen die Umfragen. Weshalb sollten die Menschen dann einen Minister mit dieser Bilanz zum Kanzler wählen?
Weil wir hart dafür gearbeitet haben, dass es nicht noch schlechter gekommen ist. Es ist ja etwas passiert, nämlich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und damit der Wegfall der Hälfte der fossilen Energieimporte, die wir gehabt haben, vor allem Gas. Da mussten wir erst mal sehen, dass wir die Lücke schließen. Dann haben wir die Preise runterbekommen, also die hohen Energiepreise, damit die Inflation runterbekommen. Das ist noch nicht völlig gelungen, aber doch sehr weit fortgeschritten. Damit haben die Menschen auch wieder mehr Einkommen, also die Kaufkraft hat wieder zugenommen im Land. Das ist ein Prozess, das gebe ich zu, aber es ist jetzt nicht politisch von uns gewollt gewesen, dass es so kommt. Und während das passiert ist, und das ist der entscheidende Punkt für die Zukunft, ist deutlich geworden, dass wir schwere Versäumnisse in das Wachstum und in die Innovationskraft des Landes jetzt seit vielen Jahren haben. Das ist überdeckt worden durch das billige russische Gas und auch weil China immer nett zu uns zu sein schien. Nun ist China nicht mehr nur immer nett, siehe E-Mobilität, und Russland hat die Gaslieferung eingestellt. Und jetzt auf einmal wird deutlich, dass wir schon seit vielen Jahren nicht mehr wirklich gewachsen sind.
Aber Herr
Habeck, das heißt, wir haben ein strukturelles Problem und dafür hat bisher die Zeit nicht gereicht, das alles zu beheben. Wir müssen mehr investieren. Das, was wir getan haben, hat nicht gereicht.
Danke für das Gespräch heute Abend, Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz.
Schönen Dank.
Und ich habe vorhin mit Robert Habeck noch weiter gesprochen. Das Interview in voller Länge finden Sie auf tagesschau.de. Die schlechte Wirtschaftslage ist für viele Menschen das drängendste Problem, das die Politik lösen sollte. Und die Unternehmer selbst, die haben lange auf Reformen durch die Ampel gedrängt. Es gab auch Stimmen, die ein Ende der Ampel wollten. Jetzt fordern sie schnelle Neuwahlen, damit es Sicherheit für Investitionen und einen Aufschwung geben kann, wie uns Paul Jens zeigt.
Jeder kleine Fehler wird hier direkt teuer. Die hydraulischen Stopper der Firma Wörner sind Präzisionsarbeit, wichtig für Fließbandproduktion auf der ganzen Welt. Das Unternehmen südlich von Stuttgart ist ein klassischer Mittelständler, 90 Mitarbeitende, ein hochspezialisiertes Produkt, weltweit nachgefragt. Das Aus der Ampelregierung sorgt hier für Verunsicherung, etwas, was Geschäftsführer Haas in der ganzen Branche sieht.
Wie entwickelt sich denn das Thema Regierungsbildung? Was gibt es an weiteren wirtschaftlichen Maßnahmen? Und wenn unsere Kunden nicht investieren, wird bei uns auch nicht großartig neue Aufträge ankommen.
Die Regierungskrise trifft das Unternehmen in einer ohnehin schon angespannten wirtschaftlichen Lage. Vor 2 Monaten ist die Produktion eingebrochen. Aus einem 3-Schicht-Betrieb wurden 2 Schichten. Seit Anfang des Monats gibt es sogar Kurzarbeit. Heute musste fast ein Drittel der Mitarbeitenden in der Produktion zu Hause bleiben.
Verunsichert einen schon selber, wie es weitergeht und alles. Man weiß ja nicht, wie lange das Ganze geht. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir in Zukunft wieder Arbeit kriegen und dass alles wieder aufwärts geht.
Doch damit es wieder aufwärts geht, fordern auch andere Industrieunternehmen möglichst schnell Neuwahlen und eine Regierung, die klar sagt, wohin es wirtschaftspolitisch gehen soll.
Wir können uns keine langen Hängepartien leisten. Und je schneller wir Entscheidungen haben, je schneller wir wieder eine handlungsfähige Regierung mit einer sie tragenden Mehrheit im deutschen Parlament haben, desto besser für diesen Standort.
Der Ausgang der US-Wahl sorgt für weitere Unsicherheiten. Der gewählte Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf mit Handelszöllen gedroht. Geschäftsführer Haas, der FDP-Mitglied ist, blickt deshalb mit Sorge auf sein Geschäft in den USA. Auf dem dortigen Markt macht das Unternehmen 1/3 seines Umsatzes. Auch für einen möglichen Handelsstreit mit Amerika bräuchte es eine Strategie der Bundesregierung.
In dem Moment, wo sich Amerika neu formiert, müssen wir eine gesprächsfähige Regierung haben und nicht dann eine Hängepartie mit irgendwelchen Wahlkampfvorbereitungen und Wahlkampfthemen.
Heute arbeiten Sie hier noch die Bestellung eines großen deutschen Autobauers ab. Viele neue Aufträge kommen aktuell aber nicht mehr rein. In einer solchen Lage sind die Erwartungen hier an die Politik ein sicheres Umfeld und klare Rahmenbedingungen.
Ja, was geht noch mit der Minderheitsregierung und was erst nach den Wahlen? Dazu jetzt meine Kollegin Iris Seyram im ARD-Hauptstadtstudio. Iris, der Druck, aus der Wirtschaftskrise herauszukommen, wir haben es gerade gesehen, ist enorm groß. Was könnte noch vor einer Neuwahl vom Parlament auf den Weg gebracht werden?
Ja, die gute Frage ist auch vor allen Dingen mit wem, weil für jedes Gesetz braucht man ja nun mal eine bestimmte Mehrheit im Parlament. Die Union hat schon mehr als deutlich gemacht, dass mit ihr eigentlich nichts geht. Also zumindest solange Bundeskanzler Scholz die Vertrauensfrage nicht stellt. Was wir aber hören, und das hat die FDP ja auch schon an verschiedenen Stellen deutlich gemacht, dass sie aber trotz allem, was passiert ist, die ganzen Verletzungen, die es da gegeben hat, dass sie sich weiterhin konstruktiv zeigen wollen. Und bei den Projekten, wo es einen grundsätzlichen Konsens gibt, dass sie da auch weiter im Boot sind. Also das betrifft etwa Maßnahmen aus dem Wirtschaftspaket für die Wirtschaft. Und das betrifft auch unter dem Stichwort sogenannte kalte Progression, wenn es darum geht, die Inflation bei den Einkommen etwas abzumildern. Also da zeigt sich die FDP durchaus flexibel. Spannend wird es natürlich ab dem Jahr 25, weil wir ja keinen Haushalt bekommen werden. Wird man dann auf einen sogenannten, auf die vorläufige Haushaltsführung hinauslaufen? Da sind natürlich die Spielräume etwas eingeschränkt. Laufende Projekte sind natürlich weiter finanzierbar, aber alles, was neu hinzukommen sollte, eigentlich nicht.
Ja, Iris, die restlichen Themen aus dem einzigen Koalitionsvertrag der Ampel dürften dann keine Mehrheit mehr kriegen. Welche Vorhaben bleiben denn da auf der Strecke?
Ja, der Begriff Fortschrittskoalition, das hat ja jetzt mittlerweile einen wirklich komischen Anklang bekommen. Also klar ist, dass bei dem Rentenpaket, da hatten die sich ja schon vorher zerlegt, das wird nicht mehr so kommen. Die Kindergrundsicherung, die war auch schon vorher abgeräumt. Spannend wird es jetzt etwa beim Kindergeld. Das ist etwas, wo sich die FDP, so hören wir, nicht grundsätzlich sperren möchte. Also da ist ja eine Erhöhung von 5 bis vielleicht sogar 10 Euro im Raum. Aber da kommt es eben auf die Details an. Und das Problem ist, es gibt halt noch keinen Gesetzesentwurf und zu Kompromissen ist die FDP nicht mehr bereit.
Und dann bleibt die zentrale Frage, wann könnte denn nun gewählt werden?
Das ist wirklich die Frage überhaupt, ob Bundeskanzler Scholz es wirklich durchhält, an seinem Zeitplan festzuhalten und die Vertrauensfrage erst im Januar zu stellen. Der Druck ist ja schon massiv und das Argument, für einen geordneten Übergang auf diese Weise zu sorgen, verfängt ja wirklich nur bedingt, weil ohne Mehrheiten eigentlich wirklich nicht viel zu machen ist. Also das wird eine interessante Frage und wir werden da auch mit großer Spannung drauf gucken, ob nicht vielleicht der Bundeskanzler sich in der nächsten Woche doch in dieser Angelegenheit an das Parlament wenden wird.
Danke, Iris, für deine Einschätzungen heute Abend aus Berlin. Ja, in der Ampelkoalition war gefühlt zwar oft einer zu viel in dem Dreierbündnis, doch nun fehlt dem Kanzler eine Partei und dadurch die Stimmen, um handlungsfähig zu bleiben. Ziemlich schnell stand er nach dem Ampelbruch alleine da und das heute nun auch in Budapest beim EU-Gipfel. Dort muss Scholz eigentlich zeigen, wie zuverlässig Deutschland ist, auch weil das europäische Bündnis nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsident nun besonders stark und einig auftreten will. Und dann ist da auch noch der Austragungsort des Gipfels Ungarn mit seinem Präsidenten Orbán, bekannt als Trump-Verbündeter. Tina Hassel.
Das Puskás-Ferenc-Stadion in Budapest. Im Sport würde man sagen, kein Heimspiel für die 27 EU-Staats- und Regierungschefs. Der Gastgeber Viktor Orbán, Russland freundlich und gleichzeitig der größte Trump-Anhänger im Team. Die Mannschaft, viele unterschiedliche Spieler, kaum gemeinsame Taktik. Gerade wenn es um Fragen der Wirtschaftspolitik geht. Dabei ist der große Angstgegner Donald Trump noch gar nicht wieder auf dem Platz und schon schlottern vielen die Knie. Was tun gegen seine aggressive Amerika-zuerst-Politik und die drohenden Rekordzölle? Kann die Sorge vor ihm die Europäer sogar zusammenschweißen? Diese US-Wahl kann eine Katharsis sein, ein reinigender Moment, der die europäischen Partner zusammenrücken lässt. Denn es ist klar, dass wir uns gegenseitig brauchen, um stark zu sein. Insofern könnten wir das als Chance sehen. Ausgerechnet in dieser Situation kommt aus dem wirtschaftlich stärksten EU-Land nur noch ein Kanzler auf Abruf, ohne eigene Mehrheit und absorbiert vom Streit zu Hause. Doch Scholz versichert, seine Regierung sei arbeitsfähig. Er wolle alles tun, um einen Handelskrieg mit Trump zu verhindern.
Wir halten nichts von Protektionismus. Wir glauben, dass die Welt ein besserer Ort ist mit mehr Wohlstand, wenn es fairen, freien Handel geben kann. Und letztendlich ist das Wachstum und die Stärke der USA auch darauf gegründet, dass sie Handel mit aller Welt treibt, und zwar in beide Richtungen.
Weil der künftige US-Präsident ein Dealmaker ist, immer aus auf ein gutes Geschäft, will die EU ihm direkt zu Beginn etwas anbieten. Wir bekommen noch immer viel Flüssiggas aus Russland. Warum ersetzen wir das nicht durch amerikanisches LNG? Das ist billiger und reduziert unsere Energiepreise. Damit könnten wir doch ins Gespräch kommen. Um fit zu werden für den Wettbewerb, braucht die EU enorme Investitionen, mindestens 800 Milliarden Euro. Ob man dafür wieder gemeinsame Schulden aufnimmt, wie bei der Corona-Krise, darüber wird gerade heftig gestritten. Ausgeschlossen wird es in der sogenannten Budapester Erklärung aber nicht. Wir sind fest entschlossen, alle Instrumente und Werkzeuge zu prüfen und zu nutzen, heißt es da. Im Puskás-Ferenc-Stadion fand heute erst das Aufwärmtraining statt. Fest steht, das Team EU braucht harte Bandagen, um im globalen Wettbewerb zu bestehen.
Donald Trump hielt schon während seiner ersten Amtszeit nichts von freier Presse. Feinde nennt er sie, oft auch einzelne Journalistinnen oder Journalisten in Pressekonferenzen. Am liebsten hat er sowieso sein eigenes Sprachrohr. Anfang 2022 startete Trump seine Plattform Truth Social, nachdem er bei Twitter rausgeworfen wurde. Dessen neuer Eigentümer Elon Musk, der Twitter zu X machte, holte Trump später dorthin zurück und finanzierte nun seinen Wahlkampf mit. Sein Einfluss dürfte nach der gewonnenen Wahl nun sichtbar werden. Und Trump kündigte für seine zweite Amtszeit an, einzelne Medien einzuschränken oder ihnen die Lizenz zu entziehen. Jonas Wixford und Isabel Schajani über die Stimmung in US-amerikanischen Redaktionen.
Hören die Fake News Medien das? Wow, da sind so viele Fake News Medien. Hier bei der traditionsreichen Washington Post hören sie Trump schon lange genau zu. Auch die Medienjournalistin Elahi Izadi ist wohl gemeint, wenn Trump von Fake News Medien spricht. Sein Hass auf Medien hat das Klima für Journalisten vergiftet, glaubt sie. Während Trumps erster Amtszeit haben wir gesehen, dass der Druck auf Journalisten überall im Land wahnsinnig zugenommen hat. Nicht nur bei denen, die über ihn berichten, auch bei Lokaljournalisten zum Beispiel. Trumps Erzählung, die Presse sei der Feind des Volkes, hat sich bei vielen im Land festgesetzt. In den USA ist es eigentlich üblich, dass große Zeitungen eine Wahlempfehlung für einen der Präsidentschaftskandidaten aussprechen. Die Redaktion der Washington Post wollte Kamala Harris unterstützen. Der Besitzer und Amazon-Gründer Jeff Bezos verhinderte das. Viele fragen sich, aus Angst vor Trump? Der jedenfalls hat schon im Wahlkampf gezeigt, wie man Druck auf Medienkonzerne macht. Den Sender CBS verklagt er kurz vor der Wahl, weil der ein Interview mit Kamala Harris wie üblich in unterschiedlich langen Versionen ausgestrahlt hatte. Trump konstruiert daraus eine Geschichte von Manipulation. Sie haben eine Antwort ausgetauscht, die gezeigt hätte, dass sie ungeeignet ist. Sie haben sie komplett rausgenommen und eine ganz andere Antwort dafür reingeschnitten. CBS solle die Lizenz entzogen werden, fordert Trump anschließend. Künftig, so die Sorge, könnte er die US-Rundfunkkommission FCC gegen Medien einsetzen. Wenn er sich die FCC zur Waffe macht, genau wie das Justizministerium oder andere Einrichtungen, wer weiß, wozu er dann in der Lage ist. Der oberste Gerichtshof ist ihm ja auch wohlgesonnen, Teile der Justiz insgesamt. Die Leitplanken, die ihn früher davon abgehalten hätten, könnten massiv geschwächt oder gar nicht mehr vorhanden sein. Hinzu kommt, Trump und seine Leute verfügen über ausreichend eigene Medienmacht. Elon Musk etwa tat im Wahlkampf alles für Trump. Sein soziales Netzwerk X, früher Twitter, hat er weitgehend zu einer Plattform für Propaganda umgebaut, die auch Trumps Politik unterstützt. Hier beim Lokalsender des National Public Radio in Detroit sind sie stolz auf ihre finanzielle und journalistische Unabhängigkeit. Für die zweite Amtszeit von Trump haben sie sich eines ganz besonders vorgenommen. Wir müssen aufpassen, dass wir Trump nicht normalisieren. Wir sollten die Leute immer wieder daran erinnern, dass dies eben kein normaler Moment in der Geschichte ist. This is not a normal moment in history. 4 weitere Jahre Donald Trump, für Medien- und Pressefreiheit in den USA eine Herausforderung und Bewährungsprobe.
Morgen am 9. November wird wieder einmal an die Novemberpogrome gedacht, bei denen vor 86 Jahren Juden durch Städte gejagt, ihre Geschäfte und Synagogen geplündert, angezündet und zerstört wurden. Nie wieder, heißt es seitdem, doch die Angriffe auf Juden steigen in den vergangenen Jahren wieder an, in Deutschland und weltweit. Gestern Abend in Amsterdam. Israelis und Juden werden nach einem Fußballspiel durch die Stadt gejagt und niedergetreten. Der niederländische König Willem-Alexander räumt ein, sein Land habe die jüdische Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg gestern erneut im Stich gelassen. Was in Amsterdam passiert ist, berichtet Christian Feld.
Ihr Sohn Shay war in Amsterdam im Stadion, mittendrin, als Fan von Maccabi Tel Aviv. Jetzt verfolgt Irit Großfeld in Israel die verstörenden Nachrichten aus den Niederlanden. Sie sind zum Spiel gegangen, ohne die Maccabi Tel Aviv-Shirts zu tragen. Erst im Stadion haben sie ihre Fan-Outfits angezogen. Sie hatten Angst, erzählt sie. In einer Tasche hätten sie alles mitgenommen und sich nach Spielende wieder umgezogen. Als Shay diese Schnappschüsse schickt, dreht sich noch alles nur um Fußball. Doch dann draußen plötzlich Gewalt. Die Mutter gibt es so wieder. Er sagt, dass überall Muslime waren. Mit Stöcken, Böllern, Messern. Sie schnappten sich Leute, versuchten sogar, sie zu entführen. Gestern Abend direkt nach dem Spiel brutale Gewalt in Amsterdam, festgehalten in Social-Media-Videos wie diese. Viele Bilder lassen sich nicht vollständig überprüfen. Die Bürgermeisterin zeigt sich erschüttert. Augenzeugen hatten von Hetzjachten pro-palästinensischer junger Männer auf israelische Fans berichtet. Junge Männer auf Rollern fuhren kreuz und quer durch die Stadt auf der Suche nach Anhängern von Maccabi Tel Aviv, überfallartig. Fußballfans wurden geschlagen und getreten. Bereits vor dem Spiel diese Szenen. Pro-palästinensische Demonstranten versuchen gewaltsam zum Johann-Kreuff-Stadion zu kommen. Doch ihre Kundgebung direkt am Spielort ist verboten. Die Polizei drängt sie massiv zurück. Am Nachmittag in der Innenstadt feiern vor der Europa-League-Partie Fans von Maccabi Tel Aviv ausgelassen. Es kommt aber dort auch zu ersten Rangeleien. Israelischen Fans wird vorgeworfen, dass sie stellenweise provoziert hätten, zum Beispiel durch das Abreißen von palästinensischen Flaggen, wie es diese Aufnahmen zeigen sollen. Später dann die brutalen Angriffe auf die Fans aus Israel, die weltweit für Erschütterung sorgen. Heute schickt die israelische Regierung zwei Flugzeuge nach Amsterdam, um Fans abzuholen. Der Schock über die Nacht sitzt tief. Es ist eine neue, alte Situation. Morgen vor 86 Jahren hatten wir die Kristallnacht. Anschläge auf Juden, nur weil sie Juden waren. Auf europäischem Boden, das ist zurück. Ich bin beschämt, dass das in den Niederlanden passiert ist. Ein schrecklicher antisemitischer Angriff. Das werden wir nicht tolerieren und die Täter verfolgen. Der Schutz von jüdischen Einrichtungen in Amsterdam soll jetzt noch einmal verstärkt werden. Der Sohn von Irit Großfeld ist unverletzt geblieben. Er konnte sich ins Hotelzimmer flüchten.
Und wir kommen jetzt zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Die Kosten in der Pflegeversicherung steigen stärker als erwartet. Deshalb sollen die Beitragssätze zum Jahreswechsel erneut erhöht werden. Erst Mitte vorigen Jahres waren sie gestiegen. Doch das reicht nicht mehr aus. Eine Verordnung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht eine Erhöhung um 0,2 Prozentpunkte vor. Der Bundestag muss dem nicht zustimmen, wohl aber der Bundesrat, also die Länderkammer. Die Renten in Deutschland könnten im kommenden Jahr um 3,5 Prozent steigen. Das geht aus einem Entwurf des Rentenversicherungsberichts hervor. Die Anpassung würde damit über der für 2025 erwarteten Inflationsrate von 2% liegen. Allerdings ist der Wert nur eine Prognose. Wie sich die Bezüge verändern, legt das Bundeskabinett normalerweise im Frühjahr fest. Betroffen davon sind etwa 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. In Thüringen hat die Polizei einen mutmaßlichen Rädelsführer der linksextremen Szene festgenommen. Er werde der Leipziger Gruppe um die bereits verurteilte Studentin Lina E. zugerechnet, hieß es. Der Mann gilt nach Angaben der Generalbundesanwaltschaft und des LKA Sachsen als dringend verdächtig, an mehreren politisch motivierten Angriffen auf Rechtsextreme beteiligt gewesen zu sein. Die italienische Regierung hat erneut mehrere Migranten in ein Aufnahmelager nach Albanien bringen lassen. Per Schiff kamen die 8 Männer aus Ägypten und Bangladesch dort an. Hintergrund ist ein umstrittenes bilaterales Abkommen. Demnach können Asylbewerber, während ihr Antrag in Italien geprüft wird, in Albanien untergebracht werden, also außerhalb der EU. Ein erster Anlauf war im Oktober gerichtlich gestoppt worden. In den Unwetterregionen in Spanien suchen Rettungskräfte weiter nach den mehr als 75 vermissten Menschen. Mindestens 210 kamen infolge der heftigen Regenfälle ums Leben. In der Region Katalonien gab es erneut schwere Unwetter. In dem beliebten Urlaubsort Cadaqués an der Costa Brava rissen die Wassermassen dutzende Fahrzeuge mit sich. Das Londoner Auktionshaus Sotheby's hat zum ersten Mal ein Gemälde versteigert, das von einer künstlichen Intelligenz gemalt wurde. Das Kunstwerk kam für umgerechnet rund 1 Million Euro unter den Hammer. Das Porträt des britischen Mathematikers Turing wurde von einer KI-betriebenen Roboterkünstlerin geschaffen. Diese hat Kameras in den Augen, ein Computergedächtnis und kann dank eines KI-Sprachmodells auch reden.
Dass diese beiden in den 50er Jahren als Musikduo Tom und Jerry aufgetreten sind, wissen wohl die wenigsten. Aber ihr Erfolg kam ja auch erst danach. Dann aber mit Musik gefühlt für die Ewigkeit. Paul Simon und Art Garfunkel schrieben Musikgeschichte. Auch über die Stille mit Sound of Silence. Mitte der 60er Jahre wurde dieser Song ihr Durchbruch. Weltweit als Duo gefeiert, wie hier in London im Jahr 1982. Aber ihre Freundschaft hatte schon damals Risse. Jetzt erst haben sich die beiden wieder versöhnt. Neue Musik gibt es allerdings mit einem neuen Duo-Partner. Art Garfunkel singt mit seinem Sohn. Marion Schmickler hat sie schon gehört.
Hohe Töne, sanfte Stimmen, das liegt in der Familie. Father and Son, das erste gemeinsame Album der Garfunkels, eine Idee von Garfunkel Junior, der seit Jahren in Berlin lebt.
Da habe ich mir von Deutschland aus nach New York angerufen und er meinte, ja, das machen wir. Das war nicht schwer, meinen Papa zu überzeugen, weil wir best befreundet sind und mittlerweile auch Arbeitskollegen.
Er ist ein erstklassiger Sänger. Ich liebe es, mit anderen Musikern zusammenzuarbeiten. Gib mir einen großartigen Künstler wie meinen Sohn und ich bin im Himmel. Schon als kleiner Junge steht Sohn Garfunkel auf der Bühne, wenn Papa auf Tour geht. Manchmal reichen ein paar Töne und Hunderttausende singen mit.
Hello, darkness, my old friend.
Simon and Garfunkel, die beiden New Yorker Freunde, werden in den 60ern zu Ikonen einer ganzen Generation. Paul Simon schreibt die Welthits für das wohl erfolgreichste Folk-Rock-Duo aller Zeiten. Legendär ihr Konzert 1981 im New Yorker Central Park.
It was the show of my lifetime.
Das war die Show meines Lebens. Als wir auf die Bühne gingen, meinte ich zu Paul, ich wusste, wir haben was richtig gemacht in den 60ern. Aber mir war nicht klar, dass es so richtig war. Wir standen vor einer 500.000 New Yorkern. Doch ihre Freundschaft leidet unter dem Erfolg. Ihr bisher letzter Auftritt liegt schon 14 Jahre zurück. Sie haben kaum noch miteinander gesprochen. Old Friends, alte Freunde. Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass ausgerechnet dieser Titel von Simon & Garfunkel auf dem neuen Album gelandet ist. Und tatsächlich hat Art Garfunkel Paul Simon zuletzt zum ersten Mal wieder getroffen. Ich bin in Tränen ausgebrochen, als mir klar wurde, welchen Schmerz ich ihm angetan habe. Es war ein bewegender Moment für Simon & Garfunkel. Er hat mich umarmt und mir war klar, damit sind unsere Streitigkeiten beendet.
And I knew that's the end of that estrangement.
Garfunkel and Garfunkel, so treten Vater und Sohn jetzt in New York auf. Aber nach der Versöhnung mit Paul fragen sich viele, gibt es ein Comeback für Simon and Garfunkel?
I don't know.
Ich weiß es nicht, es könnte
It
sein.
Might be.
Mal sehen.
We'll see.
Das wäre ja wirklich was. Aber wir schauen jetzt erstmal aufs Wetter mit Carsten Schwanke. Carsten, politisch war das eine unruhige Woche. Wie sieht's mit dem Wetter in den kommenden Tagen aus?
Ja, das geht eher stabil weiter. Wobei, was ist schon stabil? Für uns Meteorologen ist dieser Hochnebel alles andere als ruhig. Denn jeden Abend setzt das große Rätselraten ein, wo löst sich morgen diese Wolkendecke auf. Ziemlich gute Chancen auf Sonnenschein hat man erneut in den Bergen. Heute hier in rund 1000 Metern Höhe, Balderschwang im Allgäu, war ein sehr sonniger Ort. Aber auch hier sehen wir noch so eine Dunstschicht, diesen Dunstschleier. Trotzdem, dort gab es 14 Grad und damit war Balderschwang der wärmste Ort. Es war aber nicht nur am Alpenrand heute sehr sonnig. Hier kann man es sehen, dunkel eingefärbt oder auch im Schwarzwald. Und vom Erzgebirge nach Norden bildeten sich ebenfalls große Wolkenlücken. Jetzt sehen wir, wie die Nacht langsam kommt. Und was machen wir dann? Dann sehen wir eigentlich nichts mehr. Deshalb behelfen wir uns und schauen uns den Himmel an vom Satelliten mit einem anderen Frequenzbereich im Infrarotbereich. Und das, was jetzt hier so rötlich ist, das am Alpenrand oder in Sachsen, das sind die wolkenfreien Gebiete, heute Abend um 20 Uhr. Und das lassen wir mal laufen und dann sehen wir eine Entwicklung in den letzten 2 Stunden. Es geht nämlich vom Alpenrand auf bis zum Bayerischen Wald. Und hier gibt es große Wolkenlücken schon bis an den südlichen Stadtrand von Berlin. Und so geht es ein bisschen weiter. Also der morgige Samstag bringt deutlich mehr Sonnenschein im gesamten Südosten. Heute Nacht wird sich auf jeden Fall, werden sich hier diese Wolkenlücken halten und zum Teil sogar ein bisschen weiter noch nach Norden ausdehnen. Im großen Rest bleibt es meistens bedeckt. Ab und zu fällt etwas Nieselregen. Und morgen dann im gesamten Süden und im Osten außerhalb der Nebelgebiete, wie zum Beispiel an der Donau, da wo es den ganzen Tag neblig sein wird, kann es zum Teil ziemlich sonnig werden. Und entsprechend unterschiedlich sind die Temperaturen heute Nacht bei Aufklaren. 0 bis minus 2 Grad, wie zum Beispiel in Sachsen. Minus 4 Grad im Bayerischen Wald, unter der Wolkendecke 3 bis 6 Grad. Und tagsüber mit Sonnenschein im Südwesten dann die höchsten Temperaturen 10 bis örtlich 16 Grad in den mittleren und höheren Lagen des Schwarzwaldes. Im Dauernebel nur 3 Grad, unter der Wolkendecke sind es 7 Grad. Wie geht's weiter? Der Sonntag ähnlich, eher wieder mehr Nebel, mehr Grau. Am Sonntagnachmittag dann etwas Regen im Nordwesten. Und ab Montag Wetterumstellung. Es heißt nicht mehr Sonnenschein, aber es kommen andere Wolken und die bringen Regen.
Trotzdem, wie immer, vielen Dank, Carsten, für die Aussichten. Und das waren die Tagesthemen am Freitagabend. Jetzt geht's im Ersten weiter mit einem Tatort.
Ja, und die Mainzer Kommissare Heike Makatsch und Sebastian Blomberg ermitteln.
So ist es. Wir ermitteln morgen weiter für Sie und wieder sind mit neuen Tagesthemen um 23.15 Uhr für Sie da. Danke fürs Zuschauen heute und eine gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.